Vielen Dank, Herr Professor.
Aber sehr gern geschehen. Ich dachte, ein bisschen sich selbst auf die Schippe zu nehmen, ist vielleicht auch ein ganz nettes Geburtstagsgeschenk.
Ja, das ist sehr lieb von dir. Ja, ich habe zu meinem 50. habe ich jetzt schon ziemlich viele Rückmeldungen bekommen. Aber da gefällt mir natürlich diese schöne Anspielung Karl Marx. Und dann auch noch die Versöhnung von Rheinpreußen und Schwaben. Get back to work. Und wir sind jetzt ja auch auf dem Weg zu einer schwäbischen oder baden-württembergischen Einrichtung, die einen englischen Namen trägt. Erzähl.
Die Intersectoral School of Governance, die ISOC, wie sie in kurz heißt, wurde uns von der lieben Nathalie Wollmann empfohlen, an der sie auch beteiligt war. Sie hat dort studiert, könnte man eigentlich sagen. Das ist relativ kurz, aber es ging darum, dass das eine Erweiterung der Hochschule, der dualen Hochschule Baden-Württemberg ist, an der vor allem an der Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft, zwischen Wirtschaft, aber auch staatlichen Akteuren geforscht und gelehrt wird, um mal so die gängigen Probleme ja, der Gesellschaft ein bisschen anzugehen auf exekutiver Ebene. Und da dachten wir, hey, das klingt nach absolut etwas, das genau für uns unser Format ist. Und da hören wir dann einfach mal rein, oder?
Genau, also wir machen ja gerne die Studiofolgen, aber irgendwie hat sich das entwickelt, dass wir mit dem 100% solar geladenen Elektroauto auch irgendwie durch The Land unterwegs sind, durch den Nerdland. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir da jetzt so erfahren werden. Vielleicht sind auch für euch Ideen dabei. Und sagt uns gerne, wir machen auch immer wieder gerne Studiofolgen, aber uns reizt es auch, erkundend, dialogisch unterwegs zu sein, oder?
Ganz genau. Also ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt. Wir werden sie definitiv mit Fragen löchern. Ja, und dann hoffentlich seid ihr mit dabei.
Wenn es wieder heißt, ja, hallo, Herr Professor.
Und hallo, Herr Doktor.
Und hallo, Karl Marx. Hallo Leute, wir sind angekommen und ja, Monika Gonser haben wir getroffen in der Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg. Der Professor kommt auch gleich noch dazu. Wo sind wir denn hier?
In Heilbronn am Bildungscampus. Genau, wir sitzen an der DHBW, sind so ein kleines Boot, das im großen Hafen DHBW gelandet ist.
Also schon sehr, sehr spannend. Hier gibt es ja auch so einen hier so einen Park mit künstlicher Intelligenz, wo ich
Ja.
neulich auch schon mal gewesen bin. Es entsteht da hier gerade so ein richtiges ja, Biotop mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Es ist total spannend. Die Dieter Schwarz Stiftung, die hier sitzt, hat vor wahrscheinlich, ich schätze mal, 20 Jahren beschlossen, sozusagen Heilbronn mitzunehmen. Und zwar darüber, dass sozusagen Bildung hier stärker ansiedelt und hat ganz viele Bildungseinrichtungen nach Heilbronn eingeladen, die so Stück für Stück sich jetzt hier angesiedelt haben. Also wir, die Hochschule Heilbronn, die TU München beispielsweise sitzt auch hier, die ETH Zürich wird bald hier sitzen. Und das IPAI ist das neueste Projekt, genau.
Also Heilbronn, da steppt gerade der Bär. Unser Professor, der Innern, der ist aus Berlin, aber ist inzwischen Ehrenfelderstädter und damit Baden-Württemberger Bürgermeister wird auch noch. Und jetzt schauen wir einfach, was wir rausfinden über die Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg.
Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Frau Professorin.
Hallo, Herr Professor.
Und natürlich, hallo, Herr Doktor.
Wo sind wir hier?
Wir sind am Bildungscampus in Heilbronn, genau, bei der ISOC.
Genau, also toll, dass ihr da miteinander Kontakt aufgenommen habt.
Danke auch an Nathalie an der Stelle, die ja den Kontakt vermittelt
Allerdings,
hat
allerdings.
zwischendurch. Und danke natürlich auch für die Mail dann,
Ja.
die wir dann direkt bekommen haben. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall hier zu sein. Das ist die weiteste Strecke, die wir bisher gefahren sind, so 1,5 Stunden ungefähr, um uns mal ein bisschen anzuhören, was denn dieses ISOC überhaupt ist. Wofür steht das eigentlich? Fangen wir doch so an.
Also der Name ist leider eher unverständlich. Der
Ich glaube nicht. Wir sind ja da, wir sind hier drin.
Genau. Das ist die Abkürzung von Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg. Wir sind ein Projekt des Landes und dieses Intersectoral oder intersektoral auf Deutsch heißt Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft. Also sozusagen, man denkt sich so ein bisschen politikwissenschaftlich, soziologisch die Gesellschaft in verschiedenen Sektoren. Und das, leider kann der Begriff Sektor sehr viel bedeuten, je nachdem, wo er angewendet wird. Aber bei uns heißt es Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft. Und die Frage sozusagen oder der Auftrag, den wir haben, der ist, an die Schnittstellen zu gucken zwischen den Sektoren, zu ermitteln, wann funktionieren Projekte, die übergreifend über diese Schnittstellen hinweg wirken sollen, gut und wann tun sie das nicht? Und Fach- und Führungskräften Kompetenzen zu vermitteln, wie kann ich Projekte gestalten, die über die Sektorengrenzen hinweggehen. Also ich mache mal ein Beispiel, weil das oft am Beispiel viel einfacher zu verstehen. Eine Stadt sagt, wir wollen bis 2035 klimaneutral sein. Da ist klar, das macht nicht die Stadtverwaltung allein und auch der Oberbürgermeister macht es nicht allein, sondern die initiieren ein intersektorales Projekt, die holen Unternehmen von vor Ort an Bord, die holen zivilgesellschaftliche Akteure an Bord, die Bürger und Bürgerinnen und versuchen sozusagen alle gemeinsam so ein Projekt umzusetzen. Das nennt sich dann intersektoral und das ist überhaupt nicht einfach. Weil wenn zum Beispiel Verwaltung und Wirtschaft kooperieren wollen, die haben schon ganz andere Methoden. Die Verwaltung versteht den Businessplan nicht. Ja, die Wirtschaft weiß oft nicht, warum, was sind diese verwaltungstechnischen Prozedere, durch die wir da durch müssen und warum. Und sozusagen da Methoden anzuwenden, die für alle anschlussfähig sind und zu verstehen, worauf kommt es an bei solchen Projekten, das ist Inhalt der ISOC.
Okay, da frage ich natürlich auch als Religions- und Politikwissenschaftler, bedeutet das faktisch, dass man sagt, man hat sich da in der Vergangenheit zu weit auseinanderentwickelt, eigene Sprachen, eigene, und versucht jetzt wieder Common Ground zu finden sozusagen, oder ist der Ansatz ein anderer?
Doch, das ist genau der Ansatz. Also da wird es jetzt einen ganz kleinen Ticken soziologisch, aber
alles
also
gut.
Ich finde das eigentlich immer schön griffig, sozusagen. Man geht davon aus, mit Luhmann, so moderne Gesellschaften werden immer komplexer. Nicht unbedingt jetzt, weil das Leben nicht schon immer komplex gewesen wäre. Das war es wahrscheinlich schon immer. Ja, aber weil wir alle immer mehr miteinander zu tun haben. Also dieses, das ist ein bisschen ein stereotypes Bild, aber dieses Bild vor 500 Jahren, wenn ich auf meinem Bauernhof sitze, dann interessiert mich meine Familie, das Wetter, der Pfarrer. So, das ist so meine Welt und ich kann den Rest relativ weit ausblenden. Und heutzutage ist das nicht mehr so. Wir wissen, was in Australien passiert, was in irgendwo passiert, ist für uns wichtig. Wir sind immer enger miteinander verbunden und das erhöht die Komplexität enorm. Und moderne Gesellschaften sozusagen reagieren quasi aus sich selbst heraus. Das ist die Annahme so, dass sie versuchen, Teilbereiche zu schaffen, die eine bestimmte Funktion für die Gesellschaft erfüllen. Also zum Beispiel, was ist die Funktion von öffentlicher Verwaltung? Ist gar nicht so offen, so offensichtlich oder gar nicht so einfach zu beantworten. Aber öffentliche Verwaltung ist eigentlich dazu da, dass alle Bürger gemäß ihren Rechten in einer Demokratie gleich behandelt werden. Dass ich das immer gleiche Verfahren, wenn ich zum Beispiel einen Bauantrag stelle, wie mein Nachbar auch, wie alle anderen auch. Und um diese Gleichheit herzustellen, diese Funktion zu erfüllen, haben sich solche Vorgehensweisen herausgebildet, die von außen manchmal schwer zu verstehen sind. Genauso für die Zivilgesellschaft, genauso für die Wirtschaft. Ja, wer kümmert sich darum, dass Angebot und Nachfrage auch tatsächlich zusammenkommen und ich das kaufen kann, was ich kaufen möchte? Das macht die Wirtschaft. Und da hat sie ganz eigene Mechanismen entwickelt, den Markt, ja, damit das funktioniert. Und da haben sozusagen diese Sektoren so ein bisschen auseinandergedriftet. Jeder lebt in seiner Welt, jeder hat seine eigene Sprache, seine eigenen Funktionsweisen. Und jetzt merken wir, ja, da wo die Schnittstellen sind, da entsteht auf einmal eine ganz neue Komplexität. Und um darauf eingehen zu können, ist es sozusagen der Versuch, sich da drüber so ein bisschen drüber zu stellen und zu gucken, was können wir dann an Übergreifendem schaffen, um wieder in die Kooperation zu kommen.
Wie sieht das dann aus? Wie kann sich das jemand vorstellen, der vielleicht grundsätzlich an solchen Fragestellungen mal interessiert sind? Weil das ist ja im Grunde so ein bisschen das Herzstück auch von dem, was wir in der Regel immer machen. Wir versuchen zu vermitteln, zu gucken, wie passen diese einzelnen Puzzlestücke zusammen, und wir sind ja gewissermaßen Kollegen, sehen das ja auch immer in den Studis häufig, dass viele gehen da relativ blauäugig ran, manche mit gewissem Idealismus natürlich auch, andere vielleicht ein bisschen kritischer, das passt ja alles, entstehen ja interessante Diskussionen. Aber man merkt ja auch immer wieder, viele kommen immer aus so einer gewissen Ecke. Wir haben vielleicht so ein paar typische, sag ich mal, Neoklassiker, die sagen, weiß ich nicht, der Markt regelt alles. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch ein bisschen mehr die Idealisten, die sagen, nee, wir brauchen da eine Instanz, die irgendwie alles entscheidet. Und dann aber die so ein bisschen den Mittelweg suchen. Und Studiengänge sind ja typischerweise nicht darauf ausgelegt, sag ich mal, so ganz platt. Und jetzt weiß ich, genau, ne? Ja. Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, mit der wir dann häufig kämpfen. Du bist ja auch häufig Dozierender. Und jetzt ist es ja so, hier wird ja auch nicht ein Studiengang so weit angeboten, glaube ich, sondern so eine Art Executive Programs, könnte man wahrscheinlich sagen. Ja. Was können wir uns darunter vorstellen?
Also ein Executive Program ist im Prinzip eine Weiterbildung, ist der englische Begriff dafür. So.
Mhm. Klingt ja auch cooler.
So grob, genau. Auch wenn man schon Intersectoral School of Governance heißt.
Eben.
Muss man
eine Weiterbildung für Führungskräfte.
Oder? Das ist eine Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte.
Für Fach- und Führungskräfte, also, okay.
Fachkräfte auch ganz wichtig.
Weil Executive, quasi die Ausführenden sozusagen, genau. Mhm.
Genau, das ist so die Überlegung dahinter. Und wir bieten sozusagen als unser Herzstück dieses Executive Program an. Und wir machen auch noch andere Sachen, aber ich erkläre erstmal unser Herzstück, damit man so ein Bild vor Augen hat. Das dauert ein Jahr und das ist eine berufsbegleitende Weiterbildung. Also es sind 6 Module und dieses Modul dauert 4 Tage, so um den Umfang jetzt mal vor Auge zu haben. Aber das viel Interessantere ist, wer sitzt dann da drin und wie lernen die? Also unsere Lernendengruppen sind tatsächlich gedrittelt, also ein Drittel aus den Landesministerien und Kommunalverwaltungen, also Referenten, Referatsleitungen ist so häufig das die Zielgruppe, die wir da haben. Dann ein Drittel aus der Zivilgesellschaft, das sind ganz viel die Wohlfahrtsverbände, so wie Nathalie zum Beispiel. Mhm. Aber es sind auch meist auch mal eine kleine Kulturinitiative oder ein Umweltprojekt oder auch ein großer Umweltverband. Also das hatten wir alles schon sozusagen. Und dann haben wir, allerdings sind die Plätze nicht immer unbedingt alle voll besetzt, aber wir haben auch immer Vertreter, Vertreterinnen aus der Wirtschaft. Die haben erstmal für sich sozusagen alle ganz unterschiedliche Hintergründe. Viele haben studiert, aber nicht alle. Also wir haben auch Leute, die nicht studiert haben.
Ach so, das geht auch. Okay.
Das geht auch. Man muss einfach die entsprechende Berufserfahrung nachweisen können. Und die arbeiten oft an sowieso schon an sektoralen Schnittstellen und möchten gern verstehen, was meinen da eigentlich. Ja, und gibt's da noch mehr, wo ich das sozusagen konzeptionell ein bisschen stärker durchleuchten kann? Und gibt's insbesondere Methoden, die ich lernen kann? Und das ist total spannend, weil unsere Teilnehmenden, die sind so, das sind keine Studierenden. Da sind unsere Dozierenden manchmal, wenn sie zum ersten Mal kommen, so ein bisschen, die sind ja gar nicht 20. Ja, nee, die sind so zwischen 30 und 60. Die haben zum Teil langjährig Berufserfahrung und die möchten sozusagen diese Erkenntnis, die ganz viele haben. Wir stehen vor so vielen Herausforderungen als Gesellschaft. Also wir haben das Thema, wir haben die wirtschaftliche Entwicklung im Augenblick. Wir haben das Thema Klimawandel. Wir haben den demografischen Wandel. Wir haben die Frage, wie gehen wir um mit Digitalisierung und KI. Wir haben die Frage Migration, Integration. Wir haben ganz viele Fragen. Da ist klar, das wird nicht einer alleine lösen, ein Sektor, sondern da müssen die Sektor vielleicht auch erstmal zu einer Einigung kommen, wo wollen wir überhaupt hin? Also was wollen wir überhaupt zulassen und was nicht? Und da braucht es besondere Methoden, besondere Formate und das wollen die bei uns lernen. Das ist natürlich, wenn man so eine Gruppe trifft, total anregend, ja, weil da ganz viel Erfahrung im Raum sitzt, aber die sind auch immer sehr diskussionsfreudig. Also man muss das so ein bisschen dann auch sozusagen moderieren, damit es nicht ausufert. Aber es ist vor allen Dingen dieser Perspektivwechsel und das methodische Know-how, das die Leute über uns suchen.
Also genau, ich glaube, das ist schon spannend, aber natürlich sehr technisch in eurem Bereich. Vielleicht für Hörerinnen und Zuschauer, der auch interessant, nehmt zum Beispiel mal den Begriff Messe. Ja, Messe ist zum Beispiel ein Begriff, kommt ursprünglich aus dem Kirchenbereich, ja, aus dem religionswissenschaftlichen Bereich. Und dann haben aber damals Wirtschaftsleute gesagt, hey, wir treffen uns zur Messe, Köln oder sonst wo, und dann wurde auch gehandelt. Und so hat quasi die Messe jetzt einmal, hat sie immer noch ihre christliche Gottesdienstbedeutung. Es werden weiterhin Messen gelesen und gleichzeitig haben wir jetzt aber auch Wirtschaftsmessen. Aber das sind komplett unterschiedliche Bereiche, die nach ganz eigenen Logiken funktionieren. Und jetzt, wenn ich das sozusagen so zusammenfassen darf, jetzt bringt ihr die Leute wieder zusammen und sie beginnen wieder sozusagen unterschiedliche Perspektiven dann kennenzulernen und auch zu gucken, was ist denn das, was uns verbindet, was können wir vielleicht voneinander lernen und wie kann denn zum Beispiel eine Messe in Zukunft eigentlich ausschauen, ja, sowohl in der einen wie der anderen Form. Das heißt, man beginnt zu hinterfragen, ob die Trennungen, die sich einfach entwickelt haben, heute noch genauso Bestand haben oder ob man mindestens an Projekten auch zusammenarbeiten kann.
Ja, genau. Also die Teilnehmenden bringen oft ihre eigenen Projekte mit und entwickeln die dann mit den anderen weiter. Dann ist sozusagen der Perspektivwechsel schon eingebaut. Ja, also weil ich dann endlich, ich sitze an einem Tisch und ich höre, was jemand aus dem Ministerium, wie der das aufnimmt, wenn der das zum ersten Mal hört, was ich da vorhabe, ja, und was für ihn da schwierig ist und was nicht. Das ist natürlich total spannend. Und das ist aber auch eine Erkenntnis ganz oft darüber, was können eigentlich die anderen Sektoren, was in meinem Sektor nicht so stark vertreten ist.
Mhm.
Also gerade für die Wirtschaft ist das ja erlebe ich so, ist es oft ein interessanter Faktor, wenn sie in den Punkten, wo sie auf zum Beispiel die Bevölkerung stößt, also bei großen Infrastrukturprojekten zum Beispiel, wenn es auf einmal Protest gibt, dass es da nicht gebaut werden soll, oder wenn es um die Fragen von Nachhaltigkeit geht. Corporate Social Responsibility ist ein Bereich, auch alles, was mit Public Affairs zu tun hat.
Er strahlt, das ist sein Vorschussbereich.
Genau. Ja, das ist ja mein Vorschuss.
Inan ist gerade sehr glücklich. Also
sehr schön. Genau. Und da zu verstehen, okay, der Markt hat seine Grenzen, aber auch, wie docke ich denn dann sozusagen das an, was nicht nach marktlichen, wettbewerblichen Prinzipien funktioniert und wie bewege ich mich selbst darin? Das ist eine total wichtige Fragestellung, wenn man jetzt zum Beispiel aus der Wirtschaft auf die anderen beiden Sektoren guckt.
Da hätte ich sogar an euch beide eine Frage, weil dieser Ansatz, öffentliche Verwaltung soll alle Menschen gleich behandeln, leuchtet mir ein. Aber wie ist das jetzt von ökonomischer Sicht? Da gibt es doch interessantere und weniger interessante Kundinnen und Kunden. Also ich habe ursprünglich eine Banklehre gemacht, okay, bevor ich studiert hatte. Und da war schon klar, dass eine Aufgabe darin besteht, zu gucken, wo sind denn besonders interessante Kunden, die zum Beispiel große Sparvermögen haben und die man beraten kann oder so etwas. Ist das nicht ein grundlegender Unterschied, dass quasi Wirtschaft guckt nach Kundschaft, während Verwaltung nach Bürgerschaft guckt?
Das ist auf jeden Fall der grundlegende Unterschied. Das ist jeweils sozusagen ein anderer Ausschnitt des Menschen. Mhm, ja, einmal ist der Mensch Kunde und einmal ist der Mensch Bürgerin. Also das würde ich sagen, ist der grundlegende Unterschied. Und das heißt jetzt auch gar nicht, dass wir sagen, die Sektoren sollen sich auflösen. So überhaupt nicht. Also gerade der Markt ist ein enorm effizienter Mechanismus. Das würden wir, wenn wir das planen wollen würden. Das haben wir ja schon beobachtet. Das funktioniert nicht so gut. Ja, sondern da braucht's den Markt. Die Frage ist eher, wo sind sozusagen die Sphären, wo ein Marktversagen vorliegt. Und genauso gibt es auch ein Staatsversagen und ein zivilgesellschaftliches Versagen. Und wie kann man sozusagen diese Logiken, wir sprechen dann von Logiken und nicht so sehr von, das ist ein abgegrenzter Sektor und Unternehmen gehören immer nur voll ganz in diesen Sektor, sondern eher, wo braucht es eher den Wettbewerb, weil das Effizienteste, das Innovativste rauskommt? Und wo braucht es eine andere Brille, die zum Beispiel über Hierarchie Gleichheit sichert, ja, oder die über Engagement Solidarität bereitstellt, die Zivilgesellschaft das macht? Ja. Und wo können wir sozusagen versuchen, diese Logiken spezifischer sozusagen wirken zu lassen? Das ist die Frage.
Haushalte, Unternehmen, Staat, ne, klassische Volkswirtschaftslehre, das sind so diese drei großen Akteure, wie wir sie ja nennen, bei uns. Und ich habe immer große Schwierigkeiten, selbst in meinen eigenen Vorlesungen, Grundlagen, den Leuten irgendwie verständlich zu machen, dass diese drei Akteure ja eigentlich zusammenarbeiten oder zusammenarbeiten sollen, aber gleichzeitig natürlich auch in irgendein Konkurrenzdenkverhalten kommen. Ja? Und da wird wahrscheinlich auch die Frage so ein bisschen auch hinausgehen, was lohnt sich sozusagen mehr? Und jetzt musst du natürlich ankommen und irgendwie versuchen, den Leuten zu erklären, am meisten lohnt es sich sozusagen, also wenn wir diese klassische Spieltheorie mal so wieder im Gedächtnis zurückholen. Wir könnten natürlich versuchen, auf Angriff zu gehen oder auf Abschottung sozusagen und ich ziehe mein Ding durch. Ja. Mhm. Oder ich finde einen Weg sozusagen, wie ich diese drei, können wir eigentlich Kräfte dazu sagen, vereinen kann für das gesamtgesellschaftliche Wohl irgendwie. Aber da haben wir natürlich auch das Problem der Bildung irgendwie dahinter, so wie wir eingangs ja schon so gesagt haben. Ja, meistens, ich bin ja IT-Systemelektroniker von der Ausbildung her ursprünglich, bloß keine Lust gehabt, darin zu arbeiten, ob es auch was in der Hand, sondern rutsche ich irgendwie in die BWL rein, werde ganz klassisch, neoklassisch ausgebildet, promoviere aber Richtung Nachhaltigkeitsmanagement. Da ist ja immer so ein gewisser Hang, ich sag mal, zum Regulatorischen mit dabei. Ja. Aber dann sehen wir auch gleichzeitig, selbst das stößt ja auf Grenzen. Wie vollkommen richtig auch gesagt. Also wir können ja, also der Markt ist nun mal am effizientesten in sehr vielen Bereichen, aber gleichzeitig auch nicht überall. Also man kann so seine Lehren vielleicht ziehen aus Bahnprivatisierung und so weiter und so fort. Ne? Das ist, könnte man vielleicht sagen, um das vielleicht so ein bisschen abzukürzen, wären die Entscheidenden jener Zeit zum Beispiel, sagen wir mal Stichwort Stuttgart 21 oder sowas, vielleicht von der ISOC gekommen, wären wir vielleicht schon ein bisschen früher fertig.
Ja, das war die Hoffnung, wobei ich jetzt, also das hat sich ja inzwischen in einem Ausmaß entwickelt, da erlaube ich mir kein Urteil mehr. Aber tatsächlich, also die sozusagen der Ursprungsmythos, wenn man so will, der ISOC, der ist Stuttgart 21 und die Überlegung der damaligen Landesregierung dieser Prozess. Und zwar egal, ob man jetzt einen neuen Bahnhof gewollt hätte oder einen alten oder, also völlig unabhängig vom Ergebnis. Aber die Überlegung, der Prozess hätte nicht so eskalieren müssen, wenn man ihn anders aufgesetzt hätte. Jetzt hat man ja gar nicht gegen Regeln verstoßen, sondern man hat ja von Anfang an informiert und Beteiligung angeboten im gesetzlichen Rahmen. Aber offensichtlich hat das nicht sozusagen den Effekt gehabt, den es theoretisch haben sollte. Und die Überlegung, wenn wir erwarten, dass solche Prozesse in Zukunft anders gestaltet werden, dann müssen wir auch entsprechende Kompetenzvermittlung anbieten. Und deswegen die ISOC.
Ja, ich würde übrigens jetzt aus meiner Sicht sagen, dass Markt setzt ja schon ganz viel voraus. Also es ist ja relativ jung. Also Marktwirtschaft setzt ja Regeln durch staatliche oder religiöse Akteure voraus, die Geld festlegen und so weiter. Darüber haben wir ja schon Folgen gemacht. Das heißt zum Beispiel die Familie oder wie man sie auch immer versteht, ist ja ein Bereich, der normalerweise nicht marktwirtschaftlich organisiert ist. Also ganz grundlegend ist es ja schon so, dass quasi menschliches Leben nicht nur marktförmig funktioniert. Und deswegen frage ich mich öfter, ob wir uns nicht sozusagen interdisziplinär hin und wieder auf Grundlagen zurückbesinnen sollten. Ist da Ort dafür oder führt das dann zu weit weg? Versucht man quasi an konkreten Projekten zu bleiben und sagt pragmatisch, das soll jetzt halt mal funktionieren? Oder gibt es auch so eine, ich sag mal, historische oder philosophische Reflexion in den interdisziplinären Teams?
Also wir versuchen sozusagen das Beste aus allen Welten zu holen. Und wir machen tatsächlich, wir gucken in den Disziplinen, was ist hilfreich für unser Publikum. Und unser Publikum sind Praktiker und Praktikerinnen. Aber trotzdem würde ich sagen, gerade philosophisches Besteck ist absolut hilfreich. Zum Beispiel finde ich ganz spannend, sich das Thema Gerechtigkeit anzugucken, ja, und die unterschiedlichen Perspektiven der Sektoren, was ist eigentlich gerecht? Und da gibt es sehr viel darüber. Da ist sehr viel drüber nachgedacht worden. Aber da das nochmal zu durchdringen und zu verstehen, warum wird es denn von wem wie argumentiert, ja, spreche ich eher im Sinne von, naja, der hat so viel gearbeitet, der hat das verdient, oder naja, sie braucht das, ja, weil, und deswegen müssen wir ihr das geben, als eine solidarische Gemeinschaft zu sagen. Es sind ja beides Gerechtigkeitsvorstellungen. Und da holen wir uns aus den unterschiedlichen Disziplinen, holen wir uns sozusagen kleine Stücke, aber wir werden jetzt nicht versuchen, sozusagen eine eigene Wissenschaft der intersektoralen Governance zu etablieren. Da sind wir zu anwendungsorientiert. Wir wollen in der Praxis Leuten Instrumente an die Hand geben, ihre Arbeit besser machen zu können und nicht die Wissenschaft unbedingt weiterzuentwickeln. Aber weil Sie das gerade gesagt haben, Familien sind ja zum Glück nicht nach marktlichen Prinzipien geordnet. Es gibt schon auch noch andere Sektoren. Das kommt so ein bisschen drauf an, wen man liest und so. Ja, aber es gibt beispielsweise die Wissenschaft, in der sozialen Arbeit sind die primären Netze als ein Sektor total wichtig, also eben gerade die Familien. Und es kommt immer so ein bisschen darauf an, welches Thema schaut man sich an, welche Sektoren man denkt. Also wenn ich Nachhaltigkeit denke, denke ich die Wissenschaft ganz stark. Wenn ich so ein Thema denke wie zum Beispiel demografischer Wandel, da ist die Wissenschaft nicht so ganz vorne dran, weil wir da, die Wissenschaft liefert da zwar die Daten, aber nicht die, befeuert nicht die Innovation, sagen wir mal so.
Das ist nämlich auch genau die Erfahrung, die ich auch immer wieder mache. Also ich habe auf der einen Seite ganz viele Leute, die die Klimakrise leugnen und nicht wahrnehmen wollen, was die Wissenschaft dazu zu sagen hat. Interessanterweise aber auch in akademischen, progressiven, aufgeklärten Milieus oft auch so eine Furcht vor Demografie. Ich habe über Religionsdemografie zum Beispiel viel gearbeitet. Da ist mir das immer wieder begegnet, wo ich dann auch gedacht habe, interessant. Also wenn es sozusagen nicht in die Schablonen reinpasst zwischen Plan und Planwirtschaft und Marktwirtschaft, dann fühlen sich viele schon ganz unwohl. Und wir sehen ja ganz offensichtlich auch in den Debatten, ja, über Rente, Pflege und so weiter, dass wir eigentlich über Demografie und eigentlich über Zukunft sprechen, aber eine große Angst ist, darüber zu thematisieren. Und ich glaube auch, dass ich vermute, in einigen Jahren werden wir diese Diskussion recht heftig führen. Jetzt sind wir noch nicht da. Ja, also Südkorea, Japan hatten wir ja als Beispiel, wo die Geburtenraten noch niedriger sind, die damit noch mehr konfrontiert sind. Ich habe das Gefühl, das kommt. Aber bisher zieht man sich immer noch dann wieder zurück und sagen, ja, wenn das Rentensystem dann wieder für ein paar Jahre stabilisiert ist, dann ist auch gut. Tiefer müssen wir da gar nicht gehen.
Ja, so als ob man sozusagen dieses eine Förderkonzept finden würde oder das eine sozusagen Rentenansparmodell, das uns da wieder rausholt.
Genau.
Das wird vermutlich, also würde ich jetzt mal schätzen, nicht passieren. Aber weil Sie das ansprechen, also auch die Kirchen, für die spielt ja der demografische Wandel auch eine enorme Rolle. Ja. Und da ist auch die Frage, was können denn da jetzt für Auswege sein? Und sind nicht zum Beispiel intersektorale Auswege für die Kirche ein wichtiger Ansatz? Wir haben jetzt ein Projekt begleitet, das MLR aufgesetzt hat. Da sind Modellgemeinden gefunden worden. In Baden-Württemberg müssen die Kirchen ja relativ stark Immobilien abstoßen. Und das trifft die Gemeinden ja ganz hart. Ja, da wird zum Teil darüber verhandelt, wollen wir lieber den Sakralbau oder lieber das Gemeindehaus verkaufen. Und die Frage, wenn wir das versuchen als Gemeinschaft vor Ort, also sowohl die Kirche als auch zivilgesellschaftliche Akteure, als vielleicht sogar auch Wirtschaftsakteure zu erhalten, indem wir da Büros reintun, aber den Gemeindesaal belassen oder indem wir Wohnen ermöglichen, aber das weiter auch kirchlich nutzen können. Das sind intersektorale Lösungen und das ist, glaube ich, was für die Kirche auch gerade im Augenblick großen Schritt macht, zu sehen, vielleicht müssen wir, um diesen Gemeinschaftsort zu erhalten, uns anders öffnen für die anderen Sektoren.
Also geht das schon durchaus diskursiv zu. Also es ist nicht allein, ich muss mir darunter keine klassischen Vorlesungen unbedingt vorstellen, sondern ich habe es gerade zumindest, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, da bringen die, kann man die Studierenden nennen?
Ich würde sie trotzdem Studierende nennen.
Ja, okay. bringen dann auch jeweils ein Projekt mit aus der Realität und das wird dann sozusagen mit den anderen Studis gleichzeitig mitdiskutiert, so vielleicht so Richtung Vor- und Nachteile. Also schon sehr praktisch orientiert. Aber wie sieht das aus? In 6 Modulen, glaube ich.
In 6 Modulen, genau. Also die Module sind aufgeteilt. Die ersten beiden Module sind eher so analytisch. Also eher, was haben wir denn für eine Welt? Ja, warum ist es so schwierig, Komplexität zu gestalten? Das ist eine ganz wichtige Frage. Aber auch in welchem System? Wie sieht eigentlich unser Handlungsfeld aus? Politisch, kulturell, wertemäßig? Das sind so die ersten beiden Module. Und dann machen wir wirklich, was heißt es, ein intersektorales Projekt aufzusetzen? Was heißt es, es zu initiieren? Wie sieht Führung in Netzwerken aus? Was mache ich, wenn es Konflikte gibt? Was muss ich wissen über Partizipation? Wie kommuniziere ich? Wir dürfen alle ins Mikro und jeder sagt mal, was er will oder wie machen wir das? Ja.
Zu viel Demokratie.
Genau, das gibt es auch. Und auch die Frage, ja, erreichen wir eigentlich das, was wir erreichen wollen? So, und also so die Frage Wirkung. Das sind die 6 Module und also meine Erfahrung ist, Vorlesungen sind da tödlich. Man kann die Leute da, die schalten dann schneller ab. Ich glaube, wenn man sozusagen disziplinär selber schon geprägt ist oder durch die Ausbildung geprägt ist, dass man besser in der Diskussion lernt. Also, dass man sozusagen so, man gibt ein paar Impulse und dann in der Diskussion lerne ich, das ist die Perspektive vom anderen und baue das dann ein in das, was ich schon weiß. Das funktioniert dann besser, als wenn ich bei Studierenden, die gerade von der Schule kommen, erstmal so eine Systematik brauche.
Für mich klingt es so, als ob das dann aber auch bedeutet, man hat da also 30- bis 60-Jährige, häufig werden das Männer sein, die dann erstmal am Anfang versuchen, den Raum einzunehmen und dann führt man sie in eine dialogische Kultur über. Ist das sozusagen Teil der...
Trifft das Klischee zu.
Genau. Ist die Alltagschallenge oder sind wir da schon weiter?
Ich würde sagen, da sind wir schon weiter. Also tatsächlich ist es so, dass wir immer ungefähr halb die Geschlechter besetzt haben.
Sehr gut.
Also wir haben das im Blick, sollte uns da mal was verrutschen, aber wir achten, also wir haben das nicht quotiert oder so. Das ergibt sich so. Also es ist wirklich tatsächlich die Nachfrage, die sich da so abbildet. Und dann haben Sie natürlich, das kennen Sie sicher auch aus der Veranstaltung, Sie haben immer unterschiedliche Typen. Sie haben immer den, der reinkommt und sagt, jetzt zeige ich mal, dass ich es besser weiß. Und Sie haben immer den, der total mitdenkt und den Sie aber nie hören, ja, der aber super interessante Beiträge machen könnte. Sie haben immer jemanden, der es nochmal erklärt haben muss. Also es sind ganz unterschiedliche Typen, aber das in so einer Diskussion ergänzt sich das ja gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da jetzt erstmal irgendjemand zurückhalten muss und jemand anderen stark hervorlocken, sondern da ist eine Diskussionsfreude. Bei uns sind natürlich auch die Leute, denen bewusst ist, wir müssen was ändern. Und die das genießen, auf andere zu treffen, die das auch so empfinden. Das ist eine andere Lernatmosphäre.
Das war ja Nathalies Begeisterung auch.
Ja, und sozusagen genau. Das hat mich schon sehr überrascht. Ich kenne sie jetzt dann auch so ein bisschen länger, zumal ich habe ja jetzt auch die Ehre, mit in den Fachbeirat von dem Paritätischen berufen worden zu sein. Wahrscheinlich auch, weil ich mich da in die Richtung so ein bisschen engagiert habe und auf einmal kam die Anfrage, hat mich mega gefreut. Ja. Aber ich habe es auch an ihr auf jeden Fall gesehen. Also sie hat sehr geschwärmt hiervon. Ich hätte das so ein bisschen als netten Smalltalk wahrscheinlich abgetan, aber sie hatte da echt so eine Begeisterung für, dass ich dachte, komm, da muss was dahinter sein, weil das ist ja auch so, wie gesagt, so ein typisches Schnittstellenthema von uns. Wir sind wenig, wie soll ich sagen, rein idealistisch, also dass wir halt sagen, so lieb sein, Dogma und alle an den Händchen halten, sondern wir wollen ja ein bisschen dahinter steigen. Also wir sind ja beide, glauben ja auch an das Konzept der sozialen Marktwirtschaft zum Beispiel und
ökologische und soziale.
Ökologische und soziale. Wir haben ja auch, ne, ich bin mehr soziale Nachhaltigkeit, ja, also die ökologische, das ergänzt sich prima, Hauptsache nachhaltig. Und deswegen fand ich es auch so spannend, quasi ein Institut zu finden. Ist ja keine eigenständige Hochschule, ist ja Teil der DHBW über das CAS oder CAS.
CAS
tatsächlich, okay. Das zu sehen, dass es da auch Bemühungen und Anstrengungen dahinter gibt, da stellt sich so mir ein bisschen die Frage, trägt das dann direkt die DHBW oder wird das quasi vollständig finanziert von den Studierenden dann oder wie ist das hier so entstanden?
Also das ist tatsächlich, war das sozusagen der Anspruch, wir wollen intersektoral auf allen Ebenen, also nicht nur bei den Teilnehmenden, sondern wir wollen es auch in dem Förderszenario, also wir werden gefördert, in dem Förderszenario abbilden und das Land Baden-Württemberg, also insbesondere Gisela Erler, ist damals auf Südwestmetall sozusagen für die Wirtschaft, auf die Dieter-Schwarz-Stiftung und auf die Robert-Bosch-Stiftung zugegangen und hat sozusagen das initiiert, so einen Ort zu schaffen.
Die Unternehmen haben selbst auch Interesse an sowas, könnte man mal zusammenfassen. Ne? Also nicht nur rein, ich sag mal, erz-anarcho-kapitalistisch ranzugehen, sondern durchaus auch mit einem Blick für das Soziale mal mindestens.
Ja, ich bin positiv überrascht. Ich kenne Gisela Erler gut und sie kommt ja gerade aus dem Familienbereich. Also sie hat ja da gerade quasi unternehmerisch ist sie tätig geworden im Bereich Familienunternehmen, Sozialunternehmen eher. Familienunternehmen ist ja leider ein inzwischen sehr negativ geprägter Begriff. Aber ja, das ist schon toll. Das heißt quasi, da gibt es die Initiative und dann sagen aber auch Wirtschaftsverbände, okay, wir bringen uns da ein, beziehungsweise Stifter.
Genau.
Und das heißt, es ist also nicht eine rein staatliche Finanzierung, sondern eine Mischfinanzierung, wo...
Genau. Ja. Und das ist ein bisschen unterschiedlich. Also wenn Sie jetzt diese Leute aus den Sektoren hinsetzen lassen würden, so was sind eure drängendsten intersektoralen Fragen, ja, dann ist es unterschiedlich. Aber gerade die Wirtschaft zum Beispiel, also wenn das Wort Bürokratie fällt, dann ist der Wirtschaft sehr bewusst irgendwie, dass diese Schnittstelle schwierig ist. Mhm. Und auch beim Thema Nachhaltigkeit ist es klar, das ist nicht kein rein wirtschaftliches Thema. Also so funktioniert dieses Thema nicht und da müssen wir lernen, wie wir damit umgehen.
Okay. Entstehen dann auch neue Lehrmaterialien, neue Formen? Ich meine, das ist, was wir machen, ist ja auch ein bisschen experimentell, weil ich kann mir dann vorstellen, man hat ja dann keine Lehrbücher für diese Bereiche. Das ist ja alles ganz neu. Entsteht da was Neues? Ist das Learning by Doing? Gibt es noch Overhead-Projektoren?
Also wir haben angefangen damit, dass wir, also das ist jetzt der 7. Jahrgang im Augenblick, der läuft. Also seit 2020 haben wir angefangen. Wir haben dann mal angefangen, also wie gesagt, wir haben das so ein bisschen aus allen möglichen Disziplinen zusammengesucht, weil das so ein Puzzlestück ist, was passt aus welcher Disziplin wann. Und haben dann Studienbriefe für jedes Modul geschrieben, sozusagen die nochmal zusammenfassen zum Nachlesen, worum ging's jetzt so. Und dann haben wir auch angefangen, einen eigenen Methodenkoffer zu entwickeln, der inzwischen fertig ist, den unsere Teilnehmenden auch bekommen, mit unseren eigenen Methoden, die eben intersektoral anschlussfähig sind und nicht nur für einen aus einem Sektor für einen Sektor sind. Und jetzt haben wir, das war das Projekt im letzten Jahr, ein Praxislehrbuch geschrieben, das jetzt dann im Sommer beim Springer Verlag erscheinen wird, wo wir mal einmal sozusagen intersektorale Governance, was heißt es konzeptionell und was heißt es für mich im täglichen Tun, versuchen abzudecken.
Was eine hervorragende Gelegenheit ist, mal an dieser Stelle klarzustellen, der Springer Verlag, Wissenschaftsverlag in Baden-Württemberg, ist nicht zu verwechseln mit Axel Springer Verlag in Berlin. Das ist, weil da zucken manche noch und denken, Springer, jetzt wird's fossil. Nein, der Springer Verlag in Baden-Württemberg, die machen seriöse wissenschaftliche Arbeit.
Genau. Aber ich kriege diese Frage auch öfter von Studis. So,
bestimmt.
Wie soll Springer zitieren?
Springerpresse.
Genau.
Ja, gute Gelegenheit, das auch mal klarzustellen. Wir haben eigenen Springer in Baden-Württemberg und das sind wissenschaftliche Produkte und nicht zu verwechseln mit Presseerzeugnissen aus Berlin.
Ja. Haben wir auch viele Hochschulen als seriösen Zugang auf Datenbanken und so.
Genau.
Das gut, dass wir das schon mal geklärt haben. Da gab es bestimmt ein paar Freizeichen. Wie kann man sich eigentlich dann die Dozierenden? Sind das meistens auch Profs oder haben wir da schon eher Leute aus der Praxis oder?
Das ist gemischt, würde ich sagen. Mhm. Also wir haben auch immer viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, allerdings nicht nur von der DHBW, sondern also aus dem ganzen Bundesgebiet, also Schwerpunkt Baden-Württemberg, aber bei Weitem nicht nur. Da hatten wir auch schon ganz wirklich sehr spannende Gäste. Amin Nassi zum Thema Komplexität zum Beispiel war schon bei uns oder Bernhard Pörksen zu Kommunikation. Das sind natürlich irgendwie so Highlights, die man dann erlebt. Aber wir versuchen auch immer sozusagen nochmal das runterzubrechen und dann zu zeigen, wie macht es denn jemand in der Praxis? Und dann laden wir Leute ein, die das in der Praxis machen und die nochmal drauf zeigen können, so bei mir hat das und das funktioniert oder ich kämpfe immer noch mit XY oder so.
Da frage ich sogar direkt, auch falls sich jetzt welche interessieren, klar, Homepage wird es geben, gibt es irgendwie Podcasts, Videokanal oder so, wo sich Leute ein bisschen umschauen können?
Ja, also es gibt eine Homepage, da gibt es auch einen kleinen Film, wo man mal Alumni von uns sehen kann, die nochmal in einem Satz sagen, was war gut, so. Und dann haben wir auch eine ganze Reihe von Podcasts. Also ich hatte es vorhin ja kurz gesagt, wir haben einen Corona-Podcast gemacht und dann machen wir alle 2 Jahre, führen wir eine große Konferenz durch und in Vorbereitung auf diese Konferenz machen wir mit den Inputgebenden kleine Podcasts. Die sind dann so eine Viertelstunde, 20 Minuten lang. Und da kann man dann nochmal, also da war zum Beispiel beim letzten Mal Jutta Almendinger da, oder Julia Putlerin, das ist eine Sicherheitspolitikerin, so, und da kann man nochmal kurz reinhören, was haben die denn so zum Thema Intersektoralität und wo das in ihrem Bereich eine Rolle spielt, sagen können. Genau.
Wow, das ist schon mal sehr eindrucksvoll. Das hätte ich mir so ehrlich gesagt vom Komplexitätsgrad her, also wie das zusammenspielt, fast gar nicht gedacht. Ist das, wie kann ich mir dann vorstellen, wenn sich jemand dafür interessiert, sicherlich auch aus der Schnittstelle kommt, eine gewisse Führungsposition, sich qualifiziert, Lust hat, wie werden dann klassische Prüfungen irgendwie in Form von Präsentation abgelegt oder ist das einfach nur, ich sag mal, nur Teilnahme, Diskussion, Projekt fertig machen?
Das kommt drauf an. Also zur Teilnahme, das ist auch nach den Sektoren unterschiedlich. Zivilgesellschaft und Wirtschaft, die melden sich einfach bei uns und wir führen dann Erwartungsgespräche, weil es kann ja auch sein, jemand erwartet sich was von uns, was wir gar nicht erfüllen können. Das möchten wir gerne davor schon mal angesprochen haben.
Oh, wow.
Das klingt witzig. Aber in den sozusagen aus der öffentlichen Verwaltung, die müssen tatsächlich durch Auswahlverfahren durch und das, dann schickt uns das Ministerium jemand.
Aber man nimmt nicht jeden.
Also da sind wir raus, das machen die Ministerien. Und genau, und dann ist es so, man kann sozusagen das, und das machen wirklich die meisten, man kann das machen durch reine Teilnahme, weil man muss ja sehen, also wir haben das insbesondere bei Corona gesehen, das sind Menschen, die stehen wirklich mitten im Leben, die meisten haben Familie, bei Corona waren es echt, wir haben dann alles online gemacht und ich habe so viele Kinder mal schnell durchs Bett fliegen sehen und so und den ganzen Stress zu Hause, das passt dann nicht auch noch rein, da noch irgendwie sowas wie ein kleines Zeitstudium anzufangen. Deswegen die meisten machen es über Präsenz und nehmen da sehr viel mit. Wir haben zum Beispiel auch ein Coaching, wo wir mit professionellen Coaches in Kleingruppen, die ihre Themen auch nochmal ansprechen können, da braucht man keine Prüfung dazu. Ja, da nimmt man das mit aus der Auseinandersetzung. Es gibt immer so ein paar Liebhaber, die sammeln dann nochmal ECTS-Punkte und machen ein sogenanntes Diploma of Advanced Studies. Das ist aber wirklich, also erstens mal, wenn man diese intellektuelle Auseinandersetzung mag, dann ist es natürlich gut, die Prüfungen zu machen. Dann genießt man das an sich.
Das ist schon optional möglich.
Genau. Oder es gibt auch viele, die sagen, ich habe ein Projekt, da habe ich den Auftrag von meinem Arbeitgeber, das Projekt umzusetzen in den nächsten 2 Jahren. Und wenn ich das entlang der Prüfungen durchdenke, dann hilft mir das total. Mhm. Und die machen dann mit den Prüfungsleistungen, entwickeln die ihr Projekt weiter. Das sind aber wirklich die Liebhaber und Liebhaberinnen. Also
eher die Ausnahme.
Ja, das machen bei Weitem nicht alle. Und das ist auch völlig völlig angemessen, sodass jeder da seine Wahl trifft. Genau.
Okay, wenn es klappt. Ich meine, ich habe ja primär mit Studis, die relativ früh, also das sind dann der klassische, direkt aus der Schule, ein bisschen blauäugig noch und so gerade mal 19, 20, gerade so in der Schule. Und jetzt lernen die zum ersten Mal so, wie man erstens seinen eigenen Stundenplan irgendwie erstellt. Mhm. Es gibt keine richtige Anwesenheitspflicht. Warum soll ich dann überhaupt kommen? Ja. Natürlich auch das einzige Anreizmittel dazu ist ja dann eine Prüfung typischerweise, wobei wir da ja auch immer mehr weggehen von den klassischen Klausuren. Also für manche Fächer, klar, mathematische Buchführung, Finanzierung, solche Geschichten, okay, macht Sinn. Aber in vielen anderen Sachen, Marketing und so weiter, da ist es halt sinnvoller, etwas zur Diskussion zu stellen, im Rahmen einer Präsi oder sonst was. Und es ist häufig auch, ich meine, man muss sich schon schwer tun, wirklich, um bei einer Präsi komplett irgendwo durchzurasseln, weil der Lerneffekt ist einfach größer, wenn man Inhalte mal so ein bisschen diskutiert und bespricht, ja, für die, die halt diese Muße auch mitbringen. Aber das, um vielleicht das auch nochmal zu sagen, ich sehe das so bei den ganz Jungen, die so frisch aus der Schule kommen, einfach noch nicht, dass es so mit dieser kompletten Freiwilligkeit, ohne Druck, ohne Anreiz, in Anführungsstrichen, funktioniert. Da freut mich das gewissermaßen zu hören, dass es ab einem gewissen, nennen wir es mal Reifheitsgrad,
ja, also ich würde sagen, das ist eher ein Zeitproblem, dass das nicht mehr machen, als dass es jetzt so ein, wieso sollte ich mir das antun? Wobei wir jetzt auch keine klassischen Klausuren haben als Prüfungsleistung, sondern das ist einmal eine Projektskizze, einmal ein Projektportfolio, mal eine mündliche Prüfung, wo man was präsentiert und dann diskutieren wir das miteinander. Also es sind auch Formate, die jetzt nicht, keine Multiple Choice,
Genau. Und das ist dann natürlich, es ist ja dann eigentlich auch ein Instrument auch der Weiterbildung, Weiterentwicklung von Persönlichkeiten, wo man sagt, die haben schon viel auf dem Kasten und haben jetzt aber auch die Chance, da dann auch nochmal weiterzugehen, sich zu vernetzen. Genau. Vielleicht auch in oder vor einem neuen Projekt auch neue Perspektiven zu gewinnen. Ich finde das super. Also ist echt klasse.
Könntest du jemanden aus deinem Team eigentlich, weil er ist ja unser Antisemitismusbeauftragter, Baden-Württembergs, also, könntest du locker mal dein Team
geben? Genau, wenn ich sozusagen kurz die Hüte wechsle und von Michael Blume zum Ministerialen werde, ja, tatsächlich. Das ist natürlich etwas, das ich ganz spannend finde und ich glaube tatsächlich, dass gute Teams heute interdisziplinär und vielfältig sein müssen, weil auch in der Politik die Menschen einfach überfordert sind. Also es ist die Prozesse sind viel zu schnell, wir bewegen uns alle in Blasen, Parteien werden auch zu Blasen, man kann den ganzen Tag von Leuten umgeben sein, die einen toll finden und es ist aber nur 3% der Gesamtgesellschaft, das ist eine Gefahr und ein Weg damit umzugehen, der auch mehr und mehr diskutiert wird, ist eben zu sagen, ich brauche Teams mit Leuten, die mir auch widersprechen, die andere Perspektiven einbringen, jung, alt, Mann, Frau, alleinerziehend und also die ganzen und dann habe ich sozusagen auch als Führungskraft oder als dann die Person, die in der Öffentlichkeit steht, eine bessere Chance, einfach die Aufgabe gut zu erfüllen. Und da ist es dann tatsächlich so, dass man aber viele wollen nicht in die Öffentlichkeit, ist auch völlig okay. Mhm. Aber wenn man Leuten halt gar nichts anbieten kann, wie sie sich auch selber weiterentwickeln können, ist das wird nicht die Zukunft sein. Ich glaube, wirklich gute Leute, die lassen sich nicht umkommandieren, die lassen sich nicht rumschikanieren und die wollen auch mindestens die Chance haben, sich
weiterzuentwickeln. Ja, sinnstiften auch.
Genau.
Ich mal sagen.
Und gerade öffentlicher Dienst kann halt nicht, das können Privatunternehmen eher, die können dann sagen, da hat jemand, erhöhen wir halt das Gehalt. Das ist im öffentlichen Dienst oft nicht möglich, sondern da ist halt die Frage, ist zum Beispiel hat einen bestimmten Gehaltsschlüssel drauf und dann ist schon die Frage, was kann ich aber dazu anbieten einer Person, die sagt, ja, ich habe da schon Lust drauf, aber bin nicht bereit, 20 Jahre nur das Gleiche zu machen. Ja. Dann sind, glaube ich, solche Angebote, deswegen habe ich wohl auch schon gehört, dass das aus dem öffentlichen Dienst da sogar eine Auswahl geben muss, während aus der Wirtschaft manchmal die Leute sagen, halt, wenn der ein Sinnproblem hat, kriegt er halt 3.000 Euro mehr. Mhm. Ja.
Also ich erlebe das auch so, dass manche Arbeitgeber das ganz bewusst als, da kann ich einen Raum bieten, wo jemand über den Tellerrand gucken kann, sich nochmal weiterentwickeln. Und das macht mich als Arbeitgeber auch attraktiv. Plus das Netzwerk, das dann jemand mitbringt, der da drin war. Also unsere Alumni sind relativ aktiv und wir merken, dass auch über die Jahrgänge hinweg die Leute sich bewusst sind, wer ist noch alles im ISOC-Netz und sagen, bei euch war doch auch XY, könnt ihr mich mal vernetzen, solche Sachen. Also das ist das, was natürlich den Arbeitgeber auch nutzt, aber diese Sinnstiftung oder diese intellektuelle Anregung, die da sozusagen en passant mitgeholt wird, ist was, was ein ganz wichtiger sozusagen ein Plus ist, das man bieten kann, wenn man nicht irgendwie nur über Gehalt sowas ausgleichen kann.
Genau, und auch Persönlichkeitsentwicklung. Also deswegen auch die Frage mit dem das dialogische Einüben. Ich meine, wir sind hergekommen und dann ist dieser wunderbare Bildungscampus. Ja. Also Bildung ist ja direkt aus der Bibel, der Mensch bilde Gottes geschaffen und daraus entsteht Maimonides, Meister Eckhart, unser Begriff der Bildung, wunderschön. Aber es ist eben tatsächlich so, dass wir bisher im öffentlichen Dienst noch die Struktur haben, dass man braucht zum Beispiel zur Einstellung in den höheren Diensten Hochschulstudium und danach ist alles weitere optional. Mhm. Und ich vermute, dass es in Zukunft sein wird, dass man sagt, also wer wirklich Verantwortung trägt, da sollte es auch hin und wieder eine Weiterbildung geben, intellektuell, aber auch im Hinblick Persönlichkeitsbildung. Was bedeuten neue Medien? Was bedeuten neue Umgangsformen? Ja. Was bedeutet also diese Wiedervernetzung von getrennten Sektoren ist, glaube ich, etwas, das findet ja nicht nur äußerlich statt, sondern das ist ja auch was Innerliches, ja, sozusagen.
Auf jeden Fall. Ja. Und dieses Erleben, das ist ja, also mein Credo war immer schon Austausch sozusagen, egal wo. Also ich war auch länger in der internationalen Zusammenarbeit wichtig und unterwegs und habe da eher so dieses, wo Austausch ist sozusagen das Element, das man irgendwie bieten muss. Und das sehe ich zwischen den Sektoren auch so, diese Wahrnehmung. Ja, da sitzt nicht der böse Bürokrat oder der fiese Geldmacher.
Die einen verdienen das Geld, die anderen geben es aus.
Sondern das sind alles Menschen und die kämpfen alle in ihren Sets mit ihren Teams, mit so, und die haben ganz ähnliche Probleme und wir können ja voneinander lernen, statt uns irgendwie anzufeinden.
Das hat mich übrigens sehr geärgert und da würde ich auch, wir sind ja in der Zeit schon vorgestellt, aber von euch beiden auch noch gerne was hören, weil der Begriff Leistungsträger, dass der Begriff Leistungsträger gekoppelt wurde an Einkommen. Ja? Mhm. Und also wer viel Geld verdient, ist ein Leistungsträger, wo für mich zum Beispiel Ehrenamt rausfällt, wo für mich Elternschaft rausfällt, wo für mich
Pflege und Haushalt,
Wissenschaft, Bildung. Ja, also die Mehrzahl der Menschen, mit denen ich zu tun habe, sagen, und ich ja selber auch, ich hätte in der Bank bleiben können, wenn es mir nur drum gegangen wäre, viel Geld zu verdienen. Yeah. Aber das ist ja nicht das Einzige, was sinnstiftend ist und vielleicht nicht mal das Primäre. Meine Frage ist sozusagen, haben wir eine Chance, einen besseren Leistungsbegriff zu finden als den, der gerade gesellschaftlich verwendet ist, oder träume ich da nur?
Ich glaube fast das. Also meine Erwartung ist tatsächlich, dass wir gar nicht umhin kommen, weil wir ganz viel gar nicht mehr sozusagen nach diesem rein monetären Schema werden bewerten können. Wenn wir uns angucken, die Debatte in der letzten Woche zum Thema Rente und wie machen wir das in Zukunft? Wir werden andere Mittel finden müssen, die nicht nur sozusagen, aber wie kriege ich Geld angespart, das mir dann auf mein Konto kommt, sondern wie können wir wieder anders zusammenleben als Gesellschaft? Da spielt Ehrenamt auf jeden Fall eine große Rolle und da spielen auch andere Leistungsträger in der Familie beispielsweise. Und was kann ich, wenn ich vielleicht denen kein Geld geben kann, aber trotzdem an Unterstützung bieten? Ich glaube, dass das da liegt und jetzt muss jemand kommen und das sozusagen explizit machen, dass das so ist. Das hat noch keiner ausgesprochen, aber wir werden dahin kommen müssen und das kann man sehr klug gestalten, sodass das natürlich irgendwie anders wird, als es jetzt ist, aber dass es insgesamt für alle auch ein Angebot ist, selber zu wachsen und als Gesellschaft zu wachsen. Ja, oder wir können es ganz schlecht gestalten, dann müssen wir diese zusätzliche Arbeit unentgeltlich machen und wir ziehen nichts raus.
Ultimativ kommt das auch irgendwo drauf an, was für Begrifflichkeiten wir irgendwo verwenden. Ich meine, Leistungsträger ist finde ich, in dem Sinne ein schrecklicher Begriff. Also man könnte vielleicht sagen, volkswirtschaftlicher Träger oder Trägerin, weil wir hatten mal vielleicht, erinnert euch so ein bisschen an die Diskussion, irgendwann gab es ja mal das Unwort des Jahres, des Humankapitals, wo sich dann alle aufgeregt haben mit dem Begriff. Kann ich auch verstehen, nachvollziehen, aber wir müssen halt den Kontext verstehen. Wenn wir von Humankapital im Unternehmen sprechen, dann meinen wir explizit die Menschen in ihrer Funktion als Arbeitnehmende dann und nicht als irgendwie eine Ressource oder ein Rohstoff. Okay, genauso wie wenn wir versuchen wollen, irgendwie den Wohlstand einer Nation allein am BIP zu messen oder meinetwegen Bruttonationaleinkommen irgendwie sowas. Also es ist immer die Frage, was wollen wir damit sagen? Ja, klar, es ist für solche, also es gibt ja Ansätze, ne, dass man vielleicht nochmal den Gini-Index oder weiß ich nicht, mit dazu nimmt oder den HDI oder sowas, einfach um zu gucken, wie man das. Aber alleine schon, dass wir darüber diskutieren, zeigt ja eigentlich, dass es absolut sinnvoll ist, das mal Leuten zu erklären, die vielleicht eine rein sozialwissenschaftliche Ausbildung gemacht haben, eine rein wirtschaftswissenschaftliche oder sonst was. Ja, dass wir uns gerade an so einer Schnittstelle treffen, weil erstens schaffen wir erstmal das gemeinsame Verständnis dahinter, was die Sachen bedeuten, und können dann zweitens ganz sicher auch vielleicht Ansätze für so ein Konzept entwickeln, welche Richtung das gehen soll. Aber letzten Endes, was sind Worte? Naja, irgendwie so die Zusammenfassung von einer einigermaßen gemeinsamen Verständnis. Mhm. Wenn ich jemanden aber ein Wort in den Kopf knalle, der vorher gar nicht so wirklich kannte und jetzt raushört, hey, das ist eine Entmenschlichung irgendwie auf gesellschaftlicher Ebene, naja, dann führt das in erster Linie nur dazu, dass wir uns irgendwie um diesen Begriff kloppen, statt um die Sache selbst. Ne? Und deswegen finde ich das umso toller, kann man eigentlich sagen, dass es auch so Ansätze gibt, einfach mal das so alles zusammenzubringen. Denn da haben wir jetzt nicht explizit drüber gesprochen, aber ich gehe stark davon aus, wir finden hier nicht nur reine Leute alleine, die irgendwie BWL studiert haben oder sowas. Ja, ne? Aber genau. Da macht es halt am meisten Sinn, denke ich, das mal zusammenzufärchen.
Ja, auf jeden Fall. Und die Frage, ich glaube, eine zentrale Frage ist schon immer der Versuch, was meint denn der andere aus seiner Perspektive? Mhm. Also nicht, was bedeutet das Wort zum Beispiel für mich, ja, und wie fühle ich mich verletzt, sondern erstmal zu verstehen, was hat der andere eigentlich in dem gemeint, was er sagt, weil wir ja auch, also das klang bis jetzt alles so, dann gehen wir alle in die Kooperation, super. Aber es gibt ja auch fiese Konfliktfälle, die auch intersektoral sind und wo man auch gucken muss, wie können wir da eigentlich wieder überhaupt mal in eine konstruktive Debatte kommen. Also meine beiden Klassiker beim Thema Konfliktfall sind die Frage Corona, Impfen, Nicht-Impfen oder auch die Frage Windkraft. Ja, da kann man sich als Gemeinde vor Ort wunderbar drüber zerteilen. Ja, und die Frage ist, wie bewahren wir uns davor? Wie kommen wir konstruktiv rein? Und ich glaube, ein Ansatz ist schon, nochmal zu gucken, wie hat der andere aus seiner Sicht das gemeint? Was ist für ihn der Kern? Und nicht so sehr, welches Wort hat er verwendet, das ich in meiner Welt anders verstehe.
Genau, und das Sinnwort, das schließt sich jetzt auch schon so ein bisschen der Kreis, ja, wie beim Messebegriff, ja, er nimmt eine wirtschaftliche Bedeutung an, er behält eine religiöse Bedeutung und irgendwann ist gar nicht mehr klar. Und ich würde das jetzt so interpretieren, dass die Übertragung des Leistungsbegriffs aus der Wirtschaft auf alle anderen Sektoren, Politik, Familie, Ehrenamt, einfach keinen Sinn macht, ja. Das ist sozusagen, weil Leistung, zum Beispiel auch unser Podcast, wir verdienen da nichts, wir tragen alle Kosten selber, mhm. Es gibt keine Werbung, gar nichts, sondern dann wäre das ja keine Leistung, sondern aber es ist eine ehrenamtliche Sache, ja, die wir tun. Und tatsächlich, gerade weil wir eben meinen, es gibt den Gesprächsbedarf, den Bedarf wieder zu vernetzen, Perspektiven kennenzulernen. Und so hat das Ganze ja angefangen. Und jetzt sitzen wir plötzlich im Auto und fahren weite Strecken und fühlen uns wohl.
Also ganz konkret damit hat es sogar angefangen, weil du erinnerst dich, was uns zur allerersten Folge getrieben hat. Ne? Wir haben nämlich als Grundlage so einen kleinen Streit gehabt im Verständnis um den Begriff des Homo economicus, was der eigentlich bedeutet, ja, ob das ein Dogma ist oder ob das die menschliche Natur ist und so weiter.
Ich habe deswegen mein Volkswirtschaftsstudium geschmissen übrigens und meine Bankkarriere beendet.
Wegen dem Homo economicus?
Ja, das war eine Vorlesung von einem Professor, der uns dann mit Kuchen und Eis, wie wir den Nutzen maximieren, wie viel Kuchen und Eis man essen soll. Und ich stand in dem Moment vor der Frage, ob ich das wirklich den Rest meines Lebens
den Kuchen und Eis
offensichtlich ja nicht, das war eben genau das, da hat mir zu viel gefehlt, es erschien mir gerade nicht als wissenschaftlich, es erschien mir als esoterisch, ich würde quasi sagen, da habe ich erlebt, dass ein Sektor sich übersteuert hat und dann habe ich eben einen freundlichen Einspruch formuliert und der Professor empfahl mir daraufhin, ich solle nicht mehr Volkswirtschaft studieren, sondern Religionswissenschaft. Und
das haben Sie dann gemacht.
Er hatte recht. Später bei einer großen Rede habe ich ihn dann auch angetroffen und habe mich vor versammelter Mannschaft für diesen Rat bedankt. Ich bin quasi gerade noch rechtzeitig, kurz vor der Finanzkrise, habe ich das alles hinter mir gelassen.
Okay, das ist ja schön. Wir haben tatsächlich den Homo economicus letzte Woche war Modul, das Modul 2 war letzte Woche, da kam der Homo economicus, der kommt da dran, weil natürlich die Frage ist, mit welchem Weltbild trete ich eigentlich an die Welt heran? Und wir haben dann mal so verschiedene Weltbilder aus der Wissenschaft allerdings vorgestellt. Und sozusagen das Weltbild, das vielleicht der ISOG und der Komplexitätsforschung am meisten entspricht, ist der Homo relationalis, der sich in der Beziehung zur Welt sieht. So, und das ist dann so ein bisschen sozusagen, wo wir dann da eingestiegen sind in die Homo economicus-Debatte.
Genau. Also, das wäre gar nicht möglich ohne so eine, wie soll ich sagen, produktive Diskussion. Das ist nicht mal Meinungsverschiedenheit, in der Sache sind wir ja ziemlich einig. Aber man muss ja erstmal auch in der Lage sein, sowas auf den Tisch irgendwie packen zu können. Wenn ich das in einer Runde von Ökonomen hinhaue, dann ist das Ergebnis schon vorweggenommen, was am Ende rauskommen wird. Aber wenn du halt ein bisschen diversifiziertere Runde hast, dann kommen interessante Dinge bei raus, wo man auch selbst als Ökonom noch viel lernt. lernen kann.
Ja. Und ich gebe auch zu, dass heute die meisten Ökonominnen und Ökonomen nicht mehr einfach nur auf dem Homo Economicus. Das war damals doch die Hochphase des sogenannten Neoliberalismus, wo man gesagt hat, der Mensch ist erstmal Mann und weiß alles und ist rational, also weg mit aller Regulierung. Ich glaube, es abgesehen vielleicht von ein paar Betonköpfen, ist es heute nicht mehr Stand der volkswirtschaftlichen Diskussion.
Das erlebe ich auf jeden Fall auch so. Also und es ist ja erstmal eben ein Tool, um sozusagen Annahmen festzumachen. Und von daher hat es eine Rechtfertigung in den Modellen, in denen es angewendet wird. Aber man muss sich der Beschränktheit der Modelle bewusst sein. Und da fehlt manchmal das Bewusstsein. Was ist der Unterschied zwischen einem Modell und der Realität?
Ganz genau. Das hat auch dein Prof ziemlich, also wenn das wirklich so war, das hat er selbst nicht richtig verstanden. Wenn er das versucht hat, als Dogma zu vermitteln. Aber hey, das Ergebnis war ja insgesamt ein ziemlich gutes, glaube ich.
Er war ein Mitgründer der AfD, hat sie aber später wieder verlassen. Also das muss man ihm zugute halten. Ich denke, wir haben alle gesehen, dass das sozusagen ja manche Sektoren eben auch übersteuern können. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, wenn man die Leute rechtzeitig ins Gespräch bringt und sagt, ja, deine Perspektive hat ihren Wert, auch ihren heuristischen Wert, aber es gibt eben auch noch andere. Mhm. Und dass man sich nicht in diesen, heute nennen wir das ja Blasen, den Begriff gab es damals in der Form noch nicht, dass man sich da ein Stück weit verliert. Und ich hatte natürlich als gelernter Banker natürlich direkt vor Augen, dass dieses Homo Economicus Bild nicht dem entsprochen hat, das ich erlebt habe in der Bank. Weil da sind Menschen eben nicht rational und überinformiert, sondern und schon gar nicht sind sie unsterblich oder alle männlich, sondern sie sind sozusagen vielfältig. Sie sind verunsichert, sie suchen Vertrauen, sie suchen sich die Bank oder auch die Person, der sie vertrauen, dann nach ganz anderen Kriterien aus. Und das stand da schon im Hintergrund. Also insofern kann ich jetzt sagen, dass hier der Besuch heute bei mir schon so ein bisschen Wunden geheilt hat. Es gibt offensichtlich einen Fortschritt in eurem Bereich, in den Bildung, in der Wissenschaft. Und also vielen Dank, dass wir hier sein durften. Bei uns ist es üblich, dass sozusagen unser Gast, und wir sind ja Gäste, aber das letzte Wort hat, was auch immer die Internetöffentlichkeit erfahren soll, jetzt.
Wow.
Die drei Fans, die uns
suchen. Genau, die drei. Wer jetzt hier schon gehört hat.
Am Bildschirm hängen. Eins habe ich ja, ein Stichwort, das ich für intersektoral gelingende Zusammenarbeit, egal ob jetzt sozusagen in der Kooperation oder möglicherweise auch in der Konfliktlösung. Ein Aspekt, den ich total wichtig finde, ist der Perspektivwechsel. Und weil Sie das gerade angesprochen haben, möchte ich den anderen Aspekt, auf den wir auch versuchen, immer wieder ganz stark zu thematisieren, auch nochmal nennen. Die intersektorale Zusammenarbeit funktioniert gerade eben, weil sie nicht über Hierarchien funktionieren kann. Der Staat kann den Unternehmen nichts befehlen, umgekehrt auch nicht. Das funktioniert auch mit der Zivilgesellschaft nicht. Funktioniert über Vertrauen. Und das ist sozusagen der Kern. Irgendwie, wie baut man Vertrauen auf, wenn Vertrauen zum Beispiel schon kaputt gegangen ist? Was braucht es dafür? Das ist auch eine Haltungsarbeit, nicht nur eine methodische Arbeit. Und das sind für mich so die beiden Punkte, wenn jetzt jemand, der den Podcast gehört hat, in Zukunft denkt, intersektorale Governance, Zusammenarbeit ist wichtig. Perspektivwechsel und Vertrauen, dann ist das, finde ich, schon ganz viel.
Das ist doch mal ein tolles Schlusswort, glaube ich. Das war gerne allen ans Herz auch legen können.
Genau, ich halte jetzt auch einfach mal die Klappe.
Und ungewöhnlich.
Und wir werden unseren Dialog fortsetzen. Vielen Dank dafür, dass wir da sein durften. Und es wird dann weitergehen und es wird wieder heißen, hallo Herr Professor.
Hallo Frau Professorin.
Hallo Herr Doktor.
Oh mein Gott.